Ja, Amen. Ja, Gott ist auch ein Gott, der dich sieht und deine Gebete hört. Amen, ja. Ja, dieser Zuspruch gilt für jeden von uns. Ja, den dürfen wir auch ganz persönlich für uns nehmen. Und ich habe sogar noch eine ganz andere Zusage. Die steht in Josua 1,5. Ich will dich nicht verlassen. Und ich fand es auch heute Morgen, die Lieder, ich fand, die passen einfach alle. Ich war so ergriffen und ich fand es einfach so toll. Ich habe die ja nicht rausgesucht, das hat jemand anders rausgesucht. Aber so passend, also ich fand es richtig toll, hat mich bewegt und berührt. Dann habe ich noch ein Bild. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen, spricht der Herr. Ja, Amen. Also wenn ihr euch heute nichts anderes merkt, aber dann bitte den einen Satz. Gott verlässt dich nicht, er ist bei dir. Diese Zusage gilt für jeden von uns. Und also auch wenn der Sturm tobt, dürfen wir einfach wissen, Gott ist da und er lässt uns nicht allein, er verlässt uns nicht. Die Familie vom Noah, die waren ganz alleine, also nur sie haben die Flut überlebt und in der Arche, mitten im Sturm, durfte sie Ruhe bewahren. Alle hatten überlebt, es gab überhaupt gar keine Verletzte, auf jeden Fall steht nichts davon in der Bibel und es gab auch keine Verluste, keiner ist über Bord gegangen. Auf jeden Fall kann ich nichts davon lesen. Nur Noah und seine Familie überlebten also diese Sintflut und das ist Gnade. Das hat alles mit Gottes Gnade zu tun. Und heute leben wir in dem Neuen Bund und hier darf jeder von dieser Gnade nehmen. Jeder, der Gott mit Gott leben möchte und Jesus als seinen Retter annimmt, der darf in dieser Gnade leben. Gott suchen und nach seinen Geboten fragen, nach dem Neuen Bund, dürfen wir einfach immer zu ihm kommen. Wir müssen keine Sühneopfer bringen, so wie es damals im alten Bund noch war. Jesus, oder besser gesagt Gott, hat es schon für uns erledigt. Er hat Jesus auf diese Welt geschickt als unseren Rettern. Jeden Morgen neu dürfen wir also in den Fluss der Gnade baden und daraus schöpfen. Und in das Allerheiligste vordringen und dort ganz neu jeden Tag seine Gnade in Anspruch nehmen. Anders können wir ja nicht vor Gott bestehen durch die Gnade. Im alten Bund mussten viele gesunde Tiere sterben. Also wenn eins geopfert wurde, dann war es gesund. Und die sind gestorben und keins davon ist wieder auferstanden. Aber Jesus ist auferstanden. Das macht dieses Opfer einzigartig. Also wenn damals schon jemand gesagt hat, ich sterbe für dich, dann für deine Sünden, dann wäre das lang nicht so ein großes Opfer wie das, was Jesus getan hat. Denn Jesus ist nicht für einen, sondern für uns alle, für unsere alle Sünde gestorben. Wir können also tun und machen, was wir wollen. Unser Handeln, unser Tun verändert nichts daran. Wir müssen einfach nur an der Gnade festhalten. In Römer 6, 14 heißt es, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr ja nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also wir sind jetzt unter der Gnade, nicht mehr unter dem Gesetz. Sprich, wir müssen nicht Opfer bringen, wie sie es damals getan haben, sondern wir haben jetzt die Gnade. Es steht in Römer 6, 14. Und Gnade ist also kein Freibrief. Manchmal denkt man, ja klar, jetzt bin ich unter der Gnade und jetzt kann ich sündigen, wie ich will. Jetzt kann ich einfach mich austoben. Aber genau so ist es ja nicht gedacht, weil Sünde ist ja nach wie vor schlimm. Es tut es ja da durch die Gnade ja nicht verharmlosen, sondern die bleibt, die Sünde an sich bleibt mit ihrer Kraft und ihrer Macht, bleibt sie. Doch die Gnade, die wir als, doch wenn du aus der Gnade lebst und Jesus als deinen Retter angenommen hast, dann bist du nicht mehr der Sünde Knecht. Du stehst also nicht mehr unter der Sünde. Weiter heißt es dann in Römer 6, 15, wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wenn ihr euch zu Knechten macht, um ihnen zu gehorchen, dessen Knechten seid ihr und dem gehorcht ihr? Mir fällt da ein, da gibt es einen Spruch, der, der in dir ist, den du mehr fütterst. Irgendwie der Wolf, glaube ich, den du mehr fütterst, der hat dann nachher die Macht über dich. Irgendwie so. Und ja, genau, dem, wo du mehr Nahrung gibst, der hat dann nachher die Macht in deinem Herzen. Und das ist das, was er meint, diese Knechten. Entweder als Knecht der Sünde zum Tode oder als Knecht des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Weiter, Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden, der Knechte der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Also wir sind unter Gottes Gnade frei. Jetzt, aber was heißt denn eigentlich Sünde? Die ganze Zeit sage ich Sünde, Sünde, Sünde. Und was heißt Sünde? Sünde heißt Ziel verfehlt. Es gibt den Biathlon, kennt ihr vielleicht. Ich meine, jetzt ist natürlich kein Wetter zum Skifahren, aber das war mal vor kurzem eine Zeit. Da ging es dann im Biathlon, da geht es dann darum, man tut mit den Skiern langlaufen, dann muss man schießen. Und das ist dann so eine Tafel und da muss man dann abschießen, treffen, genau. Oder nicht? Und was passiert, wenn man nicht getroffen hat? Eine Strafrunde muss man drehen, genau, ja. Ja, man muss dann eine Strafrunde drehen. Und das ist natürlich dann übel, weil es wirft ja einen wieder zurück. Man liegt oder sitzt da und schießt und ich meine, man macht es ja nicht absichtlich, man konzentriert sich, man holt womöglich tief Luft und man hat dieses Ziel im Visier und man möchte da drauf schießen und dann schießt man doch daneben. Und dann heißt es Strafrunde. Das heißt, das Ziel, das eigentliche Ziel, was man so vor Augen hatte, dieses Siegertreppchen, das rutscht nach hinten, Mist, daneben geschossen, eine Strafrunde. Wenn man gut ist, kann man es vielleicht wieder aufholen oder die anderen sind genauso schlecht und die schießen auch alle daneben oder die schießen sogar noch mehr daneben als ich, dann wirft sie ja noch weiter nach hinten. Dann habe ich vielleicht Glück und schaffe es dennoch als Skifahrer. Aber wir haben ja, also wenn man das jetzt wieder zu uns in unser Leben nimmt, wenn wir daneben schießen und dann mit der Konsequenz leben müssen, also sprich, wir haben das Ziel verfehlt, wir haben gesündigt, wir müssen mit der Konsequenz leben, dann wäre das fast so, wie wenn der Sportler, der Skifahrer, Rückenwind hat. Der hat so viel Rückenwind, dass er schier von alleine wieder nach vorne geschossen wird. Und das ist Gnade. Einfach zu wissen, man hat eine Chance, man hat das Ziel zwar in dem Moment verfehlt, aber man hat die Chance auf das Ziel, auf das Siegertreppchen. Und da steht dann Gott mit offenen Armen und sagt, ich will dich nicht verlassen. Du kannst nun sündigen und dich gegen Gott stellen oder sündigen und dich in den Rückenwind stellen und dich näher zum Ziel bringen lassen. Es liegt an dir. Es ist deine Entscheidung. Du musst die Entscheidung treffen. Jede Extrarunde kostet beim Skifahrer Kraft und Energie. Keiner von uns möchte sicherlich extra sündigen. Wir geben uns die Mühe, es nicht zu tun. Und Petrus hat Jesus verleugnet, obwohl ja Jesus vorher noch zu ihm gesagt hat, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Und er hat dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Und ich meine, ihr wisst, denke ich, alle, was dann passiert ist. Und dennoch ist es eben passiert. In Römer 7, 17 bis 19 steht, denn aber bin ich nicht mehr ich es, der so handelt, sondern die in mir wohnende Sünde. Also die Sünde, die in mir wohnt, die ist das, was mich einfach zu meinem Handeln treibt. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist bei mir vorhanden, aber ich vermag das Gute nicht zu verwirklichen. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich will. Also er hat es auch schon gewusst. Und Sünde ist nicht, dass ich irgendwas falsch mache, sondern Sünde ist hier verstanden als eine Macht, die über uns herrscht. So, dass wir nichts tun, was wir wollen, sondern einfach auch mal das Gegenteil tun. Und wenn das dann passiert, So wie jetzt beim Beispiel von Petrus. Er hat ja gesündigt, er hat Jesus dann tatsächlich verleugnet. Sprich, er hat gelogen, dass er nicht dazugehört. In Matthäus 26, 75 können wir lesen. Da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das war dann einfach, ihm wurde das klar. Und dann musste er mit dieser Konsequenz leben. Das war sein Ding. Er weinte bitterlich und es tat ihm weh. Doch Gnade macht den Unterschied. Jesus hat am Kreuz gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und vielleicht dachte er gerade in dem Moment auch an den Petrus und aber auch an den Judas. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat er gesagt, vergib ihnen. Also er hat ja alle gemeint. Und somit hat er auch Petrus und Judas vergeben. Und Petrus durfte das Abendmahl, das er mit Jesus zuvor gefeiert hatte, die Auswirkung gleich erleben. Diese Gnade, diese Vergebung, Liebe, geliebt zu sein, trotz Fehler, das wurde ihm plötzlich alles ganz klar. Judas war auch beim Abendmahl dabei, das wissen wir ja. Beide haben das Gleiche erlebt und beide haben unterschiedlich reagiert. Keiner muss wie Judas sich selbst umbringen, wenn er das Ziel verfehlt hat. Ganz im Gegenteil, Gott kann uns doch am meisten gebrauchen, solange wir lebendig sind. Wir sind nicht besser dran, wenn wir daneben schießen. Aber wir sind besser dran, wenn wir Gottes Kinder sind. Also wir sind nicht besser, nur wir sind besser dran. Wir sind nicht besser als die anderen. Wir sind einfach nur besser dran, weil wir Gott hinter uns haben und Gott zu uns sagt, ich verlasse dich nicht. Ich habe euch noch ein Beispiel von der Arbeit. Und zwar zur Zeit, ich weiß auch nicht, ist es die Sonne, wo deine Kinder ein bisschen in den Kopf scheint, zu viel scheint, ich weiß es nicht, mit denen geht es zur Zeit durch. Und da hat einer gemeint, er muss einen Apfelputz in die Herrentoilette reinschmeißen, also in das Pissoir, da ist ja eh nur so eine kleine Öffnung. Und dann kam ein anderes Kind zu mir und hat es mir gesagt, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt musst du den Apfel wieder rausmachen. Du hast was Dummes gemacht, jetzt machst du das wieder. Und dann, dem ist schon hier schlecht worden, dann sage ich ja, ich hole ihn nicht raus. Du hast ihn reingemacht, also holst du ihn raus. Und jetzt wie? Ja, und dann bin ich natürlich hingegangen, oder was heißt natürlich, ich habe dann eine Plastiktüte genommen, habe gesagt, so, und dann machst du seine Hand rein und dann holst du ihn raus. Okay, das hat natürlich tatsächlich geklappt und es hat ihn ganz schön gewurkst und gemurkst. Aber ich denke, das gehört dazu, das sind die Konsequenzen. Wenn wir was falsch gemacht haben, dann müssen wir einfach auch dafür gerade stehen. Und da ist dann wieder, kommt wieder Gott ins Spiel. Gott ist unsere Hilfestellung. Das ist die Gnade, die wir haben. Gott will uns helfen, das, was wir gemacht haben, einfach wieder gut zu machen. Das heißt, er soll uns alles zum Besten dienen. Das heißt, wir dürfen uns darauf verlassen, dass er uns nicht verlässt, egal was wir machen. Solange wir bei ihm sein wollen, verlässt er uns nicht. Und er gibt uns dann auch die Hilfestellung, die wir brauchen. Die Ideen, wie wir das wieder gerade biegen können. Petrus wurde am Kreuz vielleicht auch an das Abendmahl erinnert und ihm wurde dann bewusst Brot und Leib, Wein und Blut. Aber was war eigentlich das Abendmahl? Also, ja, das Gedächtnismahl, und ganz früher war es halt einfach nur, also nur in Anführungsstrichen, ein Abendessen. Und Jesus hat ja dann, das war dann sein letztes Abendessen mit seinen 12 Jüngern und da haben die natürlich gut gegessen. Und da hat er aber ihnen dann auch erzählt, dass er jetzt dann sterben muss und hat sie darauf vorbereitet. Und vorher, er hat dann auch davon erzählt, dass er das Brot ist. In Johannes 6, 32 bis 35 können wir lesen, da sagt Jesus, sagte zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und weiter können wir lesen dann in Johannes 6, 49, 51. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Also, Jesus spricht von sich als Brot des Lebens. Wenn wir also Jesus als Gottes Sohn anerkennen, gehören wir mit Jesus zu diesem Leib. Wir sind dann ein Leib, wir gehören zusammen. Wir sind nicht außen irgendein Krümelchen, sondern wir sind ein Leib, wir gehören zusammen. In 1. Korinther 10, 17 können wir lesen, denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Also wir können Teilhabe, jeder, der an Jesus glaubt, gehört zu dem Leib dazu. In 1. Korinther 11, 27 bis 29 können wir lesen, wer also unwürdig von dem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch, denn wer isst und trinkt und nicht bedenkt, welcher Leib es ist, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Das hat der Petrus, das war ein Brief, der Paulus, das war ein Brief, den er an die Gemeinde Korinth geschrieben hat. Und da ging es darum, dass die Abendmahl gegessen haben, aber die haben sich einfach getroffen und die haben dann gesagt, okay, wir machen heute Abendmahl und die haben sich getroffen und zuerst haben sich die Reichen getroffen, die ja keine Arbeit hatten und die haben dann gegessen und gegessen und gegessen und später kamen dann die Sklaven und also die Sklaven, die auch in die Gemeinde gingen oder auch die Arbeiter und die kamen natürlich dann alle später. Und die hatten dann quasi nur noch den Rest bekommen, was übrig war. Und das hat der Paulus gesagt, das ist nicht richtig, ihr dürft es nicht machen. Wenn ihr ein Abendmahl feiert, dann bitte gleichzeitig gemeinsam. Und jeder soll doch an diesem einen Leib Teilhabe dürfen. Und hier steht dann auch, und bedenkt, welcher Leib es ist. Also man soll wirklich daran denken, dass es nicht irgendein Leib ist, sondern wirklich Jesus, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus seinen Leib für uns am Kreuz gegeben hat, dass es nicht irgendeiner war, sondern wirklich Jesus für unsere Sünde. Und wenn man jetzt das Abendmahl einnehmen möchte, wir haben das jetzt vorbereitet, dann mit dem Wissen, dass wir es als Erinnerung an den Tod Jesus mache. Es soll uns erinnern, dass wir zum Leib Jesus gehören. Wir alle gehören zu diesem Leib, zu seiner Gemeinde und dass er sein Blut für uns vergossen hat. Wir freuen uns jetzt wirklich, dass wir das jetzt wieder machen dürfen, dass wir uns hier treffen können ohne Masken und dass wir auch wieder Abendmahl zusammen feiern dürfen. Wir möchten jetzt dann das Abendmahl einfach einnehmen, aber zuvor liest uns der Janik, noch die Bibelstelle dazu, die passende.
Denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er ein Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt.
Amen. Ja. Jetzt dürft ihr das verteilen. Also Janik und Pascal verteilen das. Und ich möchte einfach, dass wir tatsächlich zusammen warten, bis jeder sein Kelch hat und das Brot vielleicht. dass wir einfach alle zusammen waren, so wie es eigentlich tatsächlich gedacht war. In der Zeit hören wir jetzt auch noch ein Lied, was ich sehr toll finde.
Herr Jesus, ich möchte jetzt einfach danken für das Opfer, das du gebracht hast für uns, Herr, weil du uns liebst. Danke einfach, Herr, dass du dein kostbares, teures Blut vergossen hast, Herr Jesus, Herr. Danke, dass du dein Leib hingegeben hast am Kreuz von Golgatha, Herr. Und dem möchten wir jetzt gedenken, Herr. Das möchten wir jetzt einfach zu uns nehmen, den Traubensaft, Herr Jesus, Herr, als symbolisch für dein Blut, Herr, und das Brot symbolisch für deinen Leib, Herr. Danke, Herr, dass du alle unsere Sünde ans Kreuz getragen hast, Herr. Und das möchte man nicht vergessen, möchte man uns jeden Tag immer wieder daran erinnern. Amen.
Ja, keins soll ihm verloren gehen, kein einziges. Denn steht fest, er will dich nicht verlassen. In Klagelieder 3 steht, also in Hoffnung für alle, meine Not ist groß. Ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich mich trotz alledem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist seine Treue. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Und das möchte ich einfach, dass ihr das mitnehmt. Dass, wenn es noch so schlimm wird diese Woche, ihr einfach nicht vergesst. Danke. Oh, jetzt habe ich das. Nee, nicht schlimm, ist egal. Der eine Vers, der soll euch doch ganz arg einfach im Kopf hängen bleiben, dass Gott euch nicht verlassen tut. Josua 1,5, es steht wirklich fest, er will dich nicht verlassen. Glaubt da dran, nehmt es mit. Und wenn das das Einzige ist, was heute hängen geblieben ist von meinem Thema, er verlässt euch nicht. Jeden Einzelnen, er verlässt dich nicht. Der Herr segne euch. Eine ganz schöne, gesegnete neue Woche wünsche ich euch. Amen. Ja.